mich vorbereitet. Vorbereitet hätte ich, jetzt werde ich im Konjunktiv reden, glaube ich, ist besser. Also vorbereitet hätte ich eigentlich eine bunte Reise durch den Kosmos. Ich möchte, nachdem es der Einführungsvortrag ist für den Workshop, der im Herbst stattfinden wird, darüber sprechen, was der Tierkreis eigentlich ist, nämlich aus astronomischer Sicht auch, dann wie der Tierkreis entstanden ist, aus kulturgeschichtlicher Sicht auch, möchte uns ein bisschen vor Augen führen, seit wann der Mensch sich eigentlich mit dem Sternenlicht befasst und beschäftigt und vor allem, warum wir uns vom Sternenlicht so beeindrucken lassen. Sie als anwendende und praktizierende Astrologen haben natürlich eine ganz klare Perspektive und vielleicht gelingt es ja am heutigen Abend ein bisschen die Perspektive zu erweitern. Ich weiß, als jemand, der von fast Kindesbeinen an astronomisch eigentlich erzogen worden ist, dass uns beigebracht worden ist, uns Astronomen und Astrofotografen waren immer mehr der Medusa der Astrologie begegnen, müssen wir hier auch schon das Haupt absäbeln. In den Anfängen, so mit 15, 16 Jahren, folgsam wie ich war, habe ich das auch getan, aber nicht sehr lange, weil ich dachte, das ist sehr feindselig. Und eigentlich habe ich gedacht, es ist ungerechtfertigt, weil ich so gar nichts wusste über Astrologie und die Hintergründe und was das eigentlich will und soll. Damit hat es meine Neugierde geweckt und habe ich damit immer mehr und mehr auseinandergesetzt. Und je mehr ich das getan habe, desto spannender habe ich das gefunden. Und bin dann draufgekommen mit der Zeit, dass es viel mehr Gemeinsames gibt als Trennendes. Umgekehrt natürlich viele Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende sind ins Land gezogen, wo sich zwischen der Exoterik, also der Herren Naturwissenschaft, und der Esoterik und die Astrologie ist wohl schon auch ein Teil davon, sich ein Feindbild etablieren hat können oder Feindseiten und Feindbilder kreiert und sie werden genährt, sie werden auch heute noch genährt mit jeder entbehrlichen Auseinandersetzung. Und meine Bemühung oder meine Intention ist es, mich zu bemühen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und einen Teil dazu beizutragen, dass diese Feindbilder endlich zu Grabe getragen werden, weil sowohl die Astronomie, die Exoterik und die Astrologie und die Esoterik genau das Gleiche wollen. Sie wollen uns helfen, die Welt, in der wir leben, in die wir hinein inkarnieren, zu verstehen. Sie wollen uns helfen, die Welt zu begreifen. Das tun wir, indem wir das angreifen. Und wir greifen als Astrofotografen physisch nach dem Sternenlicht und Sie als Astrologen greifen bildlich und symbolisch nach dem Sternenlicht. Das heißt, das Schöne ist ja eigentlich, dass Astronomie und Astrologie das gleiche Substrat hat, arbeitet mit dem gleichen, aber auf sehr unterschiedliche Art. Man könnte auch sagen, wenn wir, nachdem ich also, wie Sie gehört haben, Handgerät bin und mich mit den Händen natürlich sehr viel auseinandersetze und befasse, habe ich mich auch mit der Chirologie und Chiromantie befasst. Das gehört eigentlich zum Rüstzeug des Handgeräten dazu, würde ich meinen. Und da sprechen wir von Handteller, vom sogenannten Erdenfeld, also da, wo wir unseren Alltag haben. Und dieses Erdenfeld könnte auch sein, sowas, oder ist manchmal sowas wie ein bisschen ein Schlachtfeld, denn wir haben ja so gewisse Schwierigkeiten, die wir zu bewältigen haben. Und da gibt es verschiedene Berge und Hügel. Und wir könnten sagen, wir stellen zwei Heere auf von zwei verschiedenen Hügeln mit der gleichen Stoßrichtung, nämlich hinunter mitten ins Getümmel, mitten ins Leben hinein. Und schauen uns einfach vielleicht ein bisschen die Instrumente an und die Werkzeuge, die uns die Natur und der Kosmos in die Hand gegeben haben, um im Leben besser zurechtzukommen. Im Vordergrund steht natürlich schon die Astrofotografie. Ich habe eine ganze Reihe von Bildern mitgebracht und möchte jetzt aber zu Beginn uns... haben wir schon das nächste Problem? Ich möchte zu Beginn... Es funktioniert. Das ist das Wichtigste, dass wir jetzt hingehen. Ja. Ich möchte uns alle jetzt einladen, eine Reise anzutreten, zurück in die Vergangenheit. Und zwar weiter, als wir über die Straße da drüben steht, Metternich, das Hotel Fürst Metternich. Wenn wir da zurückdenken in diese Biedermeierzeit, gab es den Spruch: Ach, geh mir weg mit Metternich, mein Vetter küsst viel netter mich. Sie wissen, woher das kommt. Der Fürst Metternich war ja einer, der es verstanden hat, Intrigen zu spielen. Und hat dabei den Bogen vollkommen überspannt, hat sich nicht nur mit dem deutschsprachigen Volk, sondern mit ganz Europa angelegt und hat dann letztlich, Sie wissen das, 1848 ein Spieß in den Hintern kriegt, wie wir sagen in Linz. Wir sagen nicht in den Hintern, wir sagen was anderes. Sie können sich vorstellen, dass in Hongkong dann eigentlich aus dem Staatengefüge aus einem Lügengebäude hinausgedrungen. Das reicht aber nicht, dass wir in die Biedermeierzeit zurückreisen möchte haben, dass wir uns jetzt ungefähr 2000 Jahre zurückbegeben. Das heißt also, wir haben jetzt kein Internet mehr zur Verfügung, keine Telefone, wir haben nicht einmal mehr künstliches Licht. Und wir stellen uns einfach vor, wir sind unterwegs in einer Karawane. Apropos künstliches Licht, es wäre vielleicht auch gut, wenn wir dieses künstliche Licht an der Wand noch entweder reduzieren oder am besten ausschauen. Ja, sehr gut. Also wir stellen uns vor, wir sind in einer Karawane unterwegs, es ist offensichtlich schon Nacht geworden. Vor uns sind andere Karawanen unterwegs, die haben doch schon ihre Lagerfeuer gemacht. Und wir hier stellen fest, es ist Nacht und trotzdem ist es so viel Licht am Himmel. Wie kann man das verstehen? Es ist 2000 Jahre vor unserer Zeit, es gibt kein künstliches Licht mehr. Und trotzdem haben wir da hier, würden wir, wenn wir vordergründig aus der Jetztzeit draufschauen, würden wir sagen, na klar, es ist ein Licht gegen einen Stopp, Lichtverschmutzung. Aber es ist natürlich nicht, sondern dieses Licht ist natürlichen Ursprungs. Und was ist das für ein Licht? Es ist das Zodiakallicht. Wer von Ihnen hat das schon mal bewusst wahrgenommen? Das Zodiakallicht. Das ist meistens so, wenn ihr das fragt, dass dann bestenfalls vereinzelt die eine oder andere Hand hochgeht. Das hat nichts mit Nichtwissen zu tun, das hat was mit der Lichtverschmutzung zu tun. Mit dem künstlichen Licht bei Nacht, das alles Licht oder sehr viel von Sternenlicht verschluckt. Dieses Zodiakallicht ist nichts anderes als die Reflexion vom Sonnenlicht bei Nacht. Am interplanetaren Staub. Sie wissen, da gibt es die Sonne mit den Planeten rundherum und auf den Planeten Bahnen und dazwischen gibt es jede Menge Staub. Und dieser Staub, jedes einzelne Staubpartikel verhält sich auch wie ein kleiner Reflektor, wie ein kleiner Spiegel. Und der Spiegel des Sonnenlichtes, obwohl die Sonne unter dem Horizont ist, an der Erde vorbeigeht, auf den interplanetaren Staub trifft und wieder reflektiert wird. Und das ergibt dann ein solches Zodiakallicht. Das können wir nicht mehr von Wien aus sehen, das können wir auch nicht mehr vom Wienerwald aus sehen, das können wir in Österreich überhaupt nicht sehen, außer vielleicht von den einen oder anderen ausgesuchten Stellen in den Alpen, wo es noch richtig finster wird. Und das können wir natürlich 2000 Jahre zurück exzellent beobachten. Und wenn wir da ganz genau hinschauen, dann finden wir noch ein Licht, nämlich an der Spitze vom Zodiakallicht taucht, nämlich wenn wir da ganz genau hinschauen, da taucht noch ein Licht auf. 2000 Jahre vor unserer Zeit ist es das Licht von zwei Planeten, die so nah beieinander gestanden haben, dass sie mit freiem Auge als ein Planet erschienen sind. Sie haben dieselbe Deklination und Retrozension gehabt. Das heißt, sie sind wirklich unmittelbar eng an eng gestanden und diese beiden waren Saturn und Jupiter. 2000 Jahre vor unserer Zeit, Saturn und Jupiter. Das Ganze spielte sich, wenn wir uns jetzt den Sternenhimmel im Hintergrund anschauen, spielte sich auch im Tierkreiszeichen der Fische. Saturn und Jupiter, der große, manifestierte Glaube auf Basis des Christusprinzips, Fische. Es war also die Ankündigung von was? Es war die Ankündigung der Geburt von großen Propheten, bis andere Religionen sagen und wir in unserer christlichen Religion nennen ihn nicht einen Propheten, sondern wir nennen ihn einfach beim Namen, nämlich den Jesus. Das bringe ich hier am Anfang deswegen, weil es wunderbar Ausdruck dafür gibt und auch ist, dass wir Menschen uns immer sehr gut am Sternenlicht haben orientieren können. Sie wissen, es heißt dort in der Bibel, und als der Stern stehen blieb, wussten die drei Weisen, wohin sie gehen mussten. Und dieser Ausdruck, als der Stern stehen blieb, ist ein ganz klares Indiz dafür, dass es sich nicht um Fixsterne handeln konnte, sondern dass es natürlich Mandelsterne waren. Nämlich, die in ihrer Rückläufigkeitsphase waren. Oder die Rückläufigkeitsphase gerade beendet haben. Stehen blieb. Ne? Rückläufigkeit, Planeten gehen rechtläufig, bleiben stehen, gehen in die Rückläufigkeitsphase, machen den Epizyklus, kommen in die nächste Position des Stehens und gehen dann wieder rechtläufig weiter. Und genau in dieser Phase des Stillstandes standen diese beiden in der Perspektive etwa an der Spitze vom Zodiakallicht im heutigen Nahen Osten. Und das Ganze spielte sich im Tierkreiszeichen der Fische ab. Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf oder dafür, warum so viele Geschichten rund um Jesus etwas mit den Fischen zu tun haben. Sie wissen, die Vermehrung von den Fischen und so weiter. Das ist ja die physische Geschichte. Aber das ist alles symbolträchtig und hat natürlich etwas zu tun mit dem Christusprinzip, das sich hinter den Fischen auch verbirgt und erzählt wird. Und das ist ja noch ein schöner Einstieg, wie ich meine. Ja, und wenn wir uns das von Seiten der Mythologie anschauen, dann wissen wir natürlich, wenn wir hier dieses Gemälde anschauen und betrachten, sehen wir hier den Zeus, wie er hier mit seiner Hera immer wieder nur das eine will und nicht genug bekommen hat. Daher hat er sich auch immer wieder an solchen Gspusis erfreut, wenn wir so sagen, und mit anderen Gespielinnen verschiedene Kinder in die Welt gesetzt. Und warum ist das bedeutsam? Einfach deswegen, weil eines dieser Kinder dieser Knabe war. Und dieser Knabe, der hat da ein Problem. Der wird nämlich gerade attackiert von zwei Würgeschlangen. Aber wenn wir jetzt diesen Knaben da genauer ins Gesicht schauen wollen, wenn wir uns das da näher herholen, da werden wir erkennen, dass wir da keine Angst sehen. Sondern das ist eher so ein verschmitzt, interessiertes Gesicht da von dem kleinen Bübchen, das der Schlange zuschaut und sich nur fragt, wie viel Kraft muss ich aufwenden, damit ich diese Würgeschlange das Leben herausdrücke. Der hat keine Angst, sondern der hat einfach titanische Kraft. Und dieser Knabe ist deswegen so kräftig geworden, weil natürlich Zeus Erfahrung hatte mit Bastarden, mit ausländischen Kindern. Seine Frau, die Hera, hat natürlich diesen Kindern immer nachgestellt und hat versucht, diese zu vernichten. Sie sehen, der schaut auf die rechte Schlange und auf die linke, schaut er gar nicht hin, da verlässt er sich auf seinen Urinstinkt, auf seine Urkraft und ist davon überzeugt, dass er das Problem mit links löst. Und hat also eine unendliche Kraft, könnte man sagen, um als kleiner Knirps einer solchen Attacke problemlos zu widerstehen. Ja, der hatte also Erfahrung dazu und hat den Merkur, den Hermes, gebeten, immer wieder mal den kleinen Buben an die Brust der Hera anzulegen, sodass er richtig kräftig wird. Immer dann, wenn die Hera ihren Mittagsschlaf gemacht hat, Schönheitsschlaf, hat sich also der kleine Knabe hier an der örtlichen Muttermilch nähern dürfen. Das hat ihm so viel Kraft gegeben, dass er eines Tages so fest anzogen hat, dass sie aufgewacht ist, sie fand diesen Bastard an ihrer Brust und schleudert ihn weg. Und was ist dabei passiert? Giacomo Tintoretti zeigt uns das in dem Bild. Schauen Sie, da ist ein bisschen was von dieser göttlichen Muttermilch verspritzt. Ah, das ist natürlich spannend, denn wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, dann haben wir plötzlich die naturwissenschaftliche Erklärung für das Entstehen der Milchstraße. So viel anders ist entstanden. Wir sprechen hier von Herkules oder auch Herakles, der ja den Namen von Zeus bekommen hat, der sich überlegt hat, wie kann er das wieder gut machen, dass er schon wieder einen außerirdischen Namen gezeugt hat und sie dachte, okay, er gibt ihm den Namen zu Ehren seiner Frau Hera. Herakles, zu Ehren der Hera. Na, wenn sie die darüber gefreut haben, war das eine gute Idee von Zeus. Aber das darf jeder selbst sich überlegen. Gut, das leitet uns also über zum Sternenhimmel, zum nächtlichen Sternenhimmel. Ich darf annehmen, dass auch niemand von Ihnen den Sternenhimmel schon jemals so gesehen hat, in der Intensität. Nicht in der Farbe, mit freiem Auge ist das nicht möglich, aber die Sternenlichtintensität der Milchstraße, das ist sehr wohl mit freiem Auge sichtbar. Aber natürlich wieder nur dort, wo es keine Lichtverschmutzung gibt. Das möchte ich Ihnen zeigen, wenn wir uns heutzutage an den weltbesten erdgebundenen Fernrohren beschäftigen, um dem Sternenlicht Information herauszulocken. Wir fliegen jetzt wieder zurück in die Jetztzeit vom verlassenen Kontinent und fliegen hinüber nach Chile und finden da diese wunderbar schöne, farbenfrohe, farbenprächtige Landschaft, die ausgewählt worden ist aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal ist es dort eigentlich jeden Tag praktisch sternenklar. Das ist eine Gegend, wo es jeden Abend wirklich ganz klaren, schönen Himmel gibt. Keine Lichtverschmutzung. Und da eignet sich natürlich dann schon mal hervorragend für astronomische Beobachtung. Denn die Astronomen und wir Astrofotografen brauchen möglichst immer einen klaren Himmel. Und wir brauchen eine ganz ruhige Luft. Also wenn Sie vielleicht eines Abends draußen sind, auf die Sterne rausschauen und die Sterne funkeln so schön, dann finden wir das vielleicht romantisch, aber es ist astrofotografisch eine Katastrophe. Funkelndes Sternenlicht bedeutet, es wobert und das ist instabil und gibt ein unruhiges Bild. Ungefähr so, wie wenn Sie über eine Kerzenflamme hinwegschauen und der Hintergrund ist verschwommen. Oder wenn Sie auf der Autobahn fahren im Sommer und Sie sehen da, dass die Luft zu fliert am Horizont. Das ist ein Riesenproblem für die Astronomen. Daher haben wir uns solche Orte ausgesucht und Sie sehen, obwohl da keine Vegetation ist, gibt es da so viel Farbe im Land. Das ist ein Bild aus meiner Kamera, out of the box. Kein Photoshop, gar nichts. Das zeigt uns einfach, dass dieses Land so extrem viel Erze beinhaltet. Sie werden vielleicht wissen, in Chile gibt es die größte Kupfermine, Chiquicamata. Und auf einem dieser Berge, da wurde die Spitze abgetragen, um dieser Fernrohranlage Raum zu geben. Das ist die Very Large Telescope Anlage, von der Sie bestimmt schon gehört haben. Österreich ist ja Mitglied dieser Anlage, ist ein Mitglied der ESO, European Southern Observatory. Und hier ist es, die europäische Südsternwarte. Sie sehen hier den Kontrollraum, das sind die Autos, damit Sie einen Größenvergleich haben. Und hier sind die Fernrohranlagen. Das sind vier baugleiche Teleskope mit wahrhaft titanischem Ausmaß. In jeder dieser einzelnen Kuppel ist ein Spiegel und der würde in den Raum nicht hereinpassen, ein 8 Meter Durchmesser. Das ist ein gewaltig großes Auge, welches also jede Nacht den Sternenhimmel scannt. Im Hintergrund sieht man eine kleinere Sternwarte, die die Aufgabe hat, Wide-Field Imaging zu machen, ein großes Gesichtsfeld zu scannen nach interessanten Objekten, die dann in hoher Auflösung hier abgearbeitet werden. Und obwohl das die europäische Südsternwarte ist, errichtet von Europäern, stellen Sie da international alle Wissenschaftler an. Und die Application Papers, die hier eingereicht werden, also die Anträge, um mit dieser Anlage arbeiten zu dürfen, die füllen einen Tisch pro Jahr, der ist 5 Meter lang, 1 Meter breit und diese Papierstapel, jeder Antrag, eine DIN A4 Seite, macht einen Meter hohen Papierstapel. Also gewaltig. Da kann man nur sagen, da kann man nur dieses Gremium von Professoren bedauern, die da die Auslese treffen müssen, weil das sind natürlich schon alles ziemlich gute Ideen, die da eingeliefert werden und wo dann eine Auswahl, wo die Spreu vom Weizen getrennt werden muss. Schauen wir jetzt mal vielleicht in eines dieser Fernrohre hinein und bevor wir das tun, zeige ich Ihnen den Arbeitsplatz bei Nacht. So schaut es aus. Wir haben hier die kleine und die große Magellansche Wolke. Wer hat die schon mal gesehen? Wer war schon mal auf der Südhalbkugel? Kleine und große Magellansche Wolke. Danke. Bin nicht allein. Das ist schön. Schauen Sie, da ist der Orion. Das war der Mars. Da ist der Orion, wenn Sie das vielleicht wiedererkennen wollen. Und jetzt haben wir in einer dieser Sternwarten drinnen. Sie sehen hier diese riesengroße Schüssel eines dieser Spiegelteleskope. Die bewegen sich lautlos, die Teleskope. Was man hört, sind von diesen Kameras nur die Vakuumpumpen. Das sind die Vakuumpumpen. Die Vakuumpumpen sind notwendig, um die CCD-Chips der Kameras extrem herunterzukühlen. Sie wissen, die CCD-Sensoren, auch die Sensoren in unseren Handykameras, die haben ein Eigenrauschen und machen Artefakte, Bildartefakte. Je niedriger die Betriebstemperatur vom CCD-Chip, desto weniger Rauschen. Daher werden die gekühlt auf wenige Zehntel Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das ist das einzige Geräusch, das man drinnen vernimmt. Und hier haben Sie nochmals einen Größenvergleich, da ist meine wissenschaftliche Begleitung, der Dr. Juri Beletsky, Weißrusse, der diese Teleskope bedient und die wissenschaftlichen Programme abarbeitet. Ich möchte Ihnen überhaupt ein bisschen die Gelegenheit geben, sich ein bisschen umzuschauen und sich auch anzuschauen, wie es da bei Nacht aussieht. Sie sind ja Astrologen und mich interessiert schon, wie oft begegnen Sie denn dem Sternenlicht persönlich? Sie brauchen es nicht aufzeigen. Das ist einfach so eine rhetorische Frage. Und ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, dem Sternenlicht zu begegnen auf eine ganz wunderbar schöne Art. Wir werden jetzt hier eine Reihe von Timelapse-Aufnahmen sehen, die der Christoph Marlin, den sehen wir da, gemacht hat. Das ist eine sehr mühselige Aufgabe. Tausende Aufnahmen pro Nacht werden dann zusammengestitcht zu einem Movie. Und er war auch eingeladen, ein bisschen später da hinzukommen zum Paranal, um sich ein Bild zu machen. Und er hat mir dieses Timelapse wieder zur Verfügung gestellt, damit ich es Ihnen zeigen kann. Das ist praktisch eine Zeitrafferaufnahme. Sie sehen, wie rasch es da wirklich finster wird und schon ist hier die volle Pracht der Milchstraße sichtbar. Das ist ein Laserbeam, das ist nicht weiter wichtig. Ja, und so geht dann die Sonne auf bzw. wieder unter. Und als ich damals eingeladen war, dorthin zu fahren, um mir das anzuschauen, wurde mir gesagt, da gibt es einen Platz, da sieht man den Sonnenuntergang so wunderbar. Und da habe ich gedacht, da muss ich besonders bald dort sein, damit ich einen Platz habe zum Fotografieren. Und dann komme ich dorthin und bin einfach an. Für mich war das was Besonderes und das ist es immer wieder, wenn ich das Bild anschaue. Das ist unbearbeitet. Das ist nichts im Photoshop, das ist dort so. Ja, das ist schön. Und ich habe mich dann gefragt, wieso bin ich da jetzt allein? Wo sind alle anderen? Es sind immerhin ungefähr so 80 bis 90 Wissenschaftler. Naja, die Naturwissenschaftler, die haben keinen Bezug zu dem. Die sehen nur ihre Zahlen und Messwerte. Gibt schon Ausnahmen auch. Aber der Großteil war, wenn die einen Permit haben, wenn sie 3 Wochen dort arbeiten dürfen, dann sind die genau 0 Sekunden im Freien. In der Nacht. Untertags schon. In der Nacht sind sie drinnen in den Kontrollräumen und arbeiten an den Teleskopen. Also da herrscht ein immenser Erwartungsdruck und ein immenser Zeitdruck. Da kommt man nicht einfach so hin. Man kann nicht eine E-Mail an die ESA schreiben und schreiben, jetzt möchte ich mir gerne dort arbeiten. Man kann das schon tun, man kann das E-Mail schreiben. Da wird wahrscheinlich keine Antwort kommen. Aber also da wird eine Superselektion betrieben. 1000 Bewerber, eine halbe Person, das heißt jeder 2000ste schafft es. Von den Wissenschaftlern, ja, dass ich dort arbeiten kann. Und dann haben wir leider oder nehmen sich dann leider kaum Zeit, der Natur dort zu begegnen, dem Sternenlicht. Mit ganz geringen Ausnahmen. Juri Beletzki ist eine dieser Ausnahmen. Schauen wir uns aber ein bisschen um und schauen wir uns ein bisschen den wohl wichtigsten Stern im ganzen Universum an, für uns Menschen zumindest, nämlich die Sonne. So schenkt uns die Sonne ja natürlich nicht nur Wärme und die Energie, die alles antreibt. 99,9% Klima ist gleich Sonne. So weit zu den Schlagzeilen, Klima, Wärme und so weiter. 99,9% Klima ist gleich Sonnenaktivität. Und sie schenkt uns vor allen Dingen ganz viele Farben. Alle die Farben, die wir haben in unseren Gewändern, im Computer oder sonst wo, das sind alles Abbilder vom Sonnenlicht. Ein großes Geschenk. Nicht jeder Stern hat so ein wundervolles Spektrum. Die Sonne verfügt über ein solches Zentrum. Und wie die Sonne im Zentrum des Sonnensystems steht, so interessieren wir uns an diesem Fernrohr, mit diesem Fernrohr, für ein anderes Zentrum, nämlich für das Zentrum der Milchstraße. Und wir schauen jetzt anhand des Laserbeams genau in das Zentrum der Milchstraße. Das ist ungefähr so in der Gegend des Tierkreiszeichens des Schützen. Also den Schützen wird es gefallen. Das ist ein großes, bombastisches Tierkreiszeichen, ein bunter Hund sozusagen, mit ganz wundervoll großen, aufgeblasenen, farbenfrohen Nebel. Und das spielt sich da drinnen ab. Aber wenn wir da hinschauen, da ist schwarz und finster, da ist Staub. Und warum interessiert uns dieses Zentrum trotzdem so sehr? Dieses Zentrum interessiert uns deswegen, weil es auf sich extrem aufmerksam gemacht hat. Und zwar hat es insofern auf sich aufmerksam gemacht, als man draufgekommen ist, dass sich dort ganz besonders viel Gravitation befindet. Und wenn man eine Milchstraße anschaut und sich fragt, wie ist denn die aufgebaut und warum ist es eigentlich stabil über viele Milliarden Jahre, die Milchstraße, in der wir wohnen, existiert seit Milliarden von Jahren, so gibt uns der Blick in Richtung Zentrum der Milchstraße Auskunft. Und im Zentrum, und hier sehen wir eine Animation, basierend auf wissenschaftlichen Messdaten, vom Zentrum der Milchstraße, um die herum super gigantisch große Sterne kreisen. Könnten wir die Sonne daneben setzen, reichert ein tausendstel Pixel aus von der Leuchtkraft. Also das sind wirklich riesengroße Sterne. Und die haben ganz enge Bahnen und fliegen, also wir können die Bahnen messen, wir können die Masse bestimmen und können damit zurückschließen, wie viel Gravitation im Zentrum der Milchstraße dann herrscht. Und wenn wir das tun, da kommen wir drauf, im Zentrum der Milchstraße sitzt ein super schweres schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch ist ein Ereignis, ist eine Region im Weltraum, ein ehemaliger Stern, der so derartig viel Gravitation und Anziehungskraft hat, dass nicht mal mehr das Licht entweichen kann. Und ein Photon ist definiert als Körper mit Masse 0. Und nicht einmal der kann mehr dort entweichen. Daher ein schwarzes Loch, der kann man es auch nicht genau fotografieren, denn man kann dort indirekt herum Messungen anstellen und findet dort dann einfach, dass es dort existiert. Und als man das gefunden hat, hat man sich entspannt und hat sich gedacht, jetzt haben wir eine gute Erklärung dafür, warum Milchstraßen so stabil sind. Wir werden doch noch das Bild einer typischen Spiralgalaxie, in der wir auch wohnen, sehen. Sie kennen das ja selbst, das sind so armförmige Ausbreitungen und gigantisch groß. Und da gibt es Reisegeschwindigkeiten von einzelnen Sternen, wie zum Beispiel von der Sonne, von 1 Million km/h. Ja, die Reisegeschwindigkeit unseres Sonnensystems rund ums Zentrum der Milchstraße ist 1 Million km/h. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen am Trotter und fahren mit dem Ringgespür und sagen, fahrt einmal richtig schnell, 1 Million km/h. Ja? Was würde passieren? Im Augenblick ist vorbei. Da fliegen Sie irgendwann die Wand, nehmen Sie mit. Und mit Wand und Gebäude landen Sie irgendwann am Berg und da sind Sie dann platt wie die Flunder. Das heißt, da herrschen extremste Fliehkräfte. Und wie kann man dann verstehen, dass eine Milchstraße über Milliarden von Jahren trotz dieser enormen Rotationsgeschwindigkeit stabil sein kann? Und als man dieses super schwere schwarze Loch mit diesen gigantischen Anziehungskraft gefunden hat, hat man sich gedacht, jetzt haben wir es. Doch dann kamen natürlich die Rechenmeister und haben ausgerechnet, ja, das ist vor der starke Anziehungskraft, ja, das steht, das Licht kann nicht entweichen, aber die Milchstraßen zusammenhalten, no chance, geht sich gar nicht aus. Da fehlt noch viel, viel mehr. Aber darüber werden wir noch einmal wieder sprechen. Warum können wir jetzt dabei überhaupt durch diesen Staub hindurchschauen? Das ist nicht ungefähr so der Staub, den wir kennen von unter unseren Betten, sondern das ist ein molekularer Staub, der ganz wertvoll ist. Wir saugen den ein und haben das weg. Wenn Sie das machen, unten vor den Astronomen, und Sie saugen den Staub ein, dann legen Sie sich wirklich nach, dann kriegen Sie echt ein Problem. Gut, wir können das eh nicht, unsere Staubsauger reichen nicht so weit. Aber dieser Staub ist hochinteressant, nicht nur für sich genommen, weil aus diesen molekularen Staubverbindungen sich mitunter neue Planeten formieren, sondern ist deswegen interessant, weil wir durchschauen können. Nicht im sichtbaren Licht. Aber wir nutzen ja nicht nur das vom elektromagnetischen Spektrum, nicht nur das sichtbare Licht, sondern die gesamte elektromagnetische Ausdehnung. Nicht? Zum Beispiel nutzen wir auch das Röntgenlicht. Wenn Sie jetzt stürzen und Sie verletzen sich an der Hand und irgendwann gehen Sie zu einem Handchirurgen, vielleicht versehentlich kommen Sie nach Linz in die Jahnstraße 10, kommen Sie zum dann kann es sein, dass ich Sie zum Röntgen schicke, wir schauen uns dann ein Röntgenbild an. Und so wie wir das Röntgenbild nutzen in der Medizin, so nutzen wir auch die Röntgenstrahlung, die vom Weltall kommt. Die hilft uns, das Weltall zu verstehen. Oder, Sie sehen, ich versuche, bin nur sehr bemüht, mit der Fernbedienung diese Präsentation zu steuern. Das machen wir da drüben im infraroten und nahinfraroten Bereich. Und wenn wir dann noch weiter gehen, dann kommen wir irgendwo in den Radiowellenbereich hinein. Wir nutzen das gesamte elektromagnetische Spektrum genau da, im nahinfraroten und infraroten Bereich. Das hilft uns, das langwellige, nicht das langweilige, das langwellige Licht, das hilft uns, durch solche Staubglobule hindurchzuschauen. Denn das ist opak, da sehen wir nicht durch im sichtbaren Licht, aber wenn wir jetzt da im Nahinfrarot hindurchschauen, also anschauen, dann kommen wir drauf. Hoppla, da sind ja Sterne, entweder dahinter, oder wenn wir jetzt mit Hilfe der Radiotechnologie Messungen anstellen, das Radar eignet sich nicht nur recht gut, um Strafzettel auszustellen, es eignet sich auch, um Geschwindigkeiten von Sternen und Positionen zu bestimmen, dann kommt man drauf, diese vordergründig fade Staubwolken ist eine Geburtsstätte von neuen Sternen. Das hat uns eine ganz, ganz große Perspektive aufgemacht, eine Tür in einen neuen Raum, in einen gigantisch großen Raum. Und hat dann natürlich die Kollegenschaft auf die Idee gebracht, dass man das gesamte elektromagnetische Spektrum nutzt. Der Aufwand, der technologische Aufwand ist gigantisch. Aber es ist so faszinierend, was wir daraus lernen können, dass wir es einfach tun. So könnte der Nachthimmel ausschauen, wenn Sie zum Beispiel in die Alpen sich begeben, in die österreichischen Alpen. Und das ist eine Single-Shot-Aufnahme mit einer handelsüblichen DSLR-Kamera bei 3600 ISO, 10 Sekunden belichtet, haben Sie so ein schönes Bild von der Milchstraße. Wer kennt denn hier dieses Tierkreiszeichen?
Das Skorpion.
Richtig, das Skorpion, genau. Dann haben wir natürlich nebenan gleich den Schützen und so würden Sie dann eine ganze Reihe von weiteren finden. Und da jetzt wollen wir uns einmal ein bisschen anschauen, was die wichtigsten Positionen sind in unserem Sonnensystem hinsichtlich der Himmelsmechanik. Und da brauchen wir gar nicht viel, wir brauchen eigentlich nur den Planeten Erde und wir brauchen die Sonne. Damit können wir schon ganz vieles anstellen. Denn wenn wir uns vorstellen oder wenn wir noch wissen, als neugierige Menschen, die alles kategorisieren und katalogisieren müssen, haben wir ein großes Netz auf die Erdoberfläche gelegt. Das hilft uns zum Beispiel, dass ich heute mit dem GPS was hergefunden habe, ohne Loch zu denken. Ich habe nur dem folgen müssen, was da gestanden ist. Früher war das ein bisschen spannender. Und dieses Koordinatennetz haben wir auch klarerweise auf den Himmel übertragen. Wir brauchen Koordinaten, damit wir beispielsweise, so wie es vor 250, 300 Jahren war, als die Astronomen so verschiedene Fleckerl am Himmel gefunden haben, beim Durchschnittsteleskop, um das zu kommunizieren, braucht es ein Koordinatennetz. So haben wir also das irdische Koordinatennetz einfach, mehr oder weniger einfach, auf den Himmel übertragen, hinausprojiziert. Und da gibt es Extremwerte, die man sich einfach anschaut. Zwei Extremwerte sind halt klarerweise die Pole, der andere ist das, was wir Äquator nennen. Wir haben einfach den Erdäquator hinausprojiziert auf den Himmel und dort hast du halt dann einfach Himmelsäquator. Und dann kann man eine Höhenwinkel bestimmen, 90 Grad rauf und runter, nach Nord und Süd. Und wir können klarerweise auch entlang der Ekliptik einen 90 Grad dazu befindlichen zusätzlichen Skalierung auftragen, die uns dann praktisch das liefert, was wir Direktaszension nennen. Es ist nur am Himmel ist ein bisschen schwieriger, weil ja das Bezugssystem Erde sich bewegt rund um die Sonne. Aber das schauen wir uns dann später noch ein bisschen an. Bleiben wir zunächst mal, was ist die Ekliptik? Die Ekliptik ist also jene Ebene, die sich aufspannt durch den scheinbaren Lauf der Sonne um die Erde. In Wahrheit verhält es sich so, was ist Wahrheit? Aber jetzt mal aus einer objektiven Beobachterposition außerhalb des Sonnensystems, der herunterschaut, der findet, aha, da gibt es einen zentralen Stern, eh so wie überall, und gibt es ein paar Dutzend Planeten, auch so wie überall. Denn es ist die absolute, super tolle Ausnahme, dass ein Stern keinen Planeten hat. Das ist die Regel, dass die Sterne sich mit Planeten umgeben. Und so haben wir so einen zentral gestirnten Planeten rundherum. Das ist die siderische Sicht, das ist die astronomische Blickweise. Sie erinnern sich, da hat es den Streit gegeben, den eigentlich schon Aristarch von Samos 200 Jahre ungefähr vor unserer Zeit gelöst hat, der gesagt hat, die Sonne ist im Mittelpunkt des Sonnensystems und die Planeten kreisen außenrum. Einer der Vorsokratiker, der verdrängt worden ist, der vergessen worden ist, durch die Feindseligkeiten der Menschen hat es viele Kriege gegeben, viele Erkenntnisse, die dokumentiert worden sind, sind vernichtet worden, verloren gegangen, Bibliothek von Alexandria beispielsweise. Und später ist dieser Wissensstreit wieder aufgetaucht und da gab es, wie Sie wissen, den Kopernikus, der sich also dann in seinem Sterbejahr 30 Jahre nach seiner Entdeckung geoutet hat und gesagt hat, ja, es ist doch so, dass die Sonne im Mittelpunkt ist und nicht die Erde. Aber you can't argue with tradition, was sich lange Zeit bewährt hat und was vor allem einigen, bei denen die Fäden der Macht zusammenlaufen, gut in die Hände spielt, das ist sehr schwierig zu argumentieren. Da können Sie noch so sehr auf der Seite der Wahrheit sein, da werden Sie immer Schwierigkeiten haben. Und so hat also Kopernikus eben sich 30 Jahre Zeit gelassen mit dieser Entdeckung. Der hatte schon lange sehr gewusst. Und er war in seiner Gesellschaft, also gesellschaftspolitisch, extrem gut aufgestellt. Kopernikus war ein sehr angesehener Mann, er war unter anderem auch ein Wirtschaftsmathematiker. Angeblich, das kann ich nur noch sagen, gibt es nicht wenige Algorithmen, die auch heute noch ihre Anwendung finden, die auf Kopernikus zurückgehen. Und dann später eben gab es eben dann Kepler und auch Galilei natürlich, Zeitgenossen, die sich darüber wieder unterhalten haben. Und kurz davor gab es den Giordano Bruno, der, ohne jemals durch den Fernrohr durchgeschaut zu haben, gesagt hat, dass dieser Streit, ob die Sonne oder die Erde im Mittelpunkt des Sonnensystems völlig lächerlich ist, weil die Sonne mit dem Planeten nur eines von Myriaden von Sternen ist, in einem Weltall, das keine Grenzen kennt. Unglaublich, wie kommt dieser Mensch zu dieser Erkenntnis? Der hat nie darauf geschaut. Wie hat er das gemacht? Und er gibt auch Antwort auf diese Frage. Da müssten Sie sich vielleicht die Mühe machen, seine Schriften zu lesen, über die ja heute völlig problemlos verfügbar sind, zum Beispiel auch als Rechnertexte, möchte ich Ihnen gerne empfehlen. Vielleicht können wir dann im Anschluss noch ein bisschen darüber sprechen. Aber kehren wir zurück jetzt zu diesem Modell. Es geht darum, eine Vereinfachung zu treffen. Und wenn wir jetzt also diesen Himmelsäquator und die Ekliptik anschauen, dann schneiden sie sich bekanntlich in zwei Punkten. Es gibt uns wieder Extremwerte. Es gibt hier einen Schnittpunkt, der nennt sich der Frühlingsknotenpunkt, gegenüber liegt der Herbstknotenpunkt. Dann haben wir einmal im Dezember die Sonne weit unter dem Äquator, in unseren Breiten, alles bezogen auf unsere Breite. Und dann haben wir gegenüberliegend einmal die Sonne ganz hoch oben stehen. Es gibt uns vier kardinale Punkte, die ganz bedeutsam sind. Diese Punkte sind schon Ewigkeiten bekannt. Und zwar einfach nur basierend auf ganz akribischer, genauer Naturbeobachtung. Die Menschen wissen schon seit geraumer Zeit, dass man, wenn man das Lehrbuch der Natur aufschlägt, sehr viel daraus lesen kann. Alles, was es braucht, ist eine gewisse Cleverness und vor allem sehr viel Zeit. Wir müssen Zeit im Freien verbringen. Das tun wir heute nicht mehr. Wissen Sie, was die Soziologen über uns sagen? Die Soziologen sagen, wir verbringen nur noch 1% der Tageszeit im Freien. 1% der Tageszeit. Da fragt man sich, wer ist Sternengucker, wie viel Zeit bleibt dann übrig? kein Sternenhimmel? Na nichts.
Klar.
Damit, wie es so schön heißt, aus den Augen, aus dem Sinn, verlieren wir irgendwie wieder den Bezug zu den Sternen, damit auch zur Natur. Verlieren wir den Bezug, haben wir keine Beziehung. Habe ich keine Beziehung, übernehme ich keine Verantwortung. Das ist so ein bisschen das Problem, das wir heute als moderne Gesellschaft haben. Diese vier Kardinalpunkte sind solare Punkte, sie sind determiniert durch das System Sonne-Erde. Und sie sind immer gleich, egal was sich im Himmelshintergrund abspielt. Und im Himmelshintergrund, auf der kosmischen Bühne, da breiten sich aus das, was wir Sternzeichen nennen oder auch den Tierkreis. Große Verwirrung ist oftmals, was ist was. Das ist der Stier Sternzeichen, das ist ein Tierkreis. Es ist beides und keines von beiden. Die Tierkreiszeichen haben ja bekanntlich nichts mit Tieren zu tun. Die Zwillinge sind, mögen sie vielleicht manchmal animalisch verhalten, sind bei Gott keine Tiere. Auch die Waage ist kein Tier. Bitte das jetzt nicht persönlich nehmen, das ist ja nur ein Wortspiel, ja. Für alle Zwillingsbetonungsmenschen hier. Jeder kann es anders sagen können, also bitte das jetzt nicht falsch verstehen. Wir wachsen starke Zwillingsbetonung, sagst du trotzdem, okay? Gut. Also, dieser Sternenhintergrund, der ist einfach vorhanden. Und wir wissen ja, dass dieser Schnittpunkt, von dem wir gesprochen haben, der Frühjahrsknotenpunkt, unlautbar ist, dass sich der einfach aufgrund der himmelsmechanischen Verhältnisse rückläufig durch den Tierkreis bewegt. Durch den Tierkreis. Und der Tierkreis ist determiniert und bestimmt ausschließlich zwischen Erde und Sonne. Und hat nichts mit den Sternen zu tun, mit den sidereischen Sternen. Die wissen nichts vom Sternzeichen oder Tierkreiszeichen. Sternzeichen und Tierkreiszeichen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. 30 Grad voneinander getrennt. Und die Astronomen sagen immer, die Astrologen sind so dumm, die rechnen mit Daten, die wir alles haben, stimmt das nicht. Wir sind ja 30 Grad und ganz woanders. Und die Astrologen wissen auch nicht recht, das hat was mit Mathematik zu tun. Und die wenigen Astrologen, die ich gut kenne und mich selbst eingeschlossen, weil ich ein schlechter Mathematiker, sind mit der Mathematik gerne ein bisschen am Kriegsfuß. Und dann haben die Astronomen als Vertreter der Herren Naturwissenschaft mit der Universalsprache Mathematik natürlich das Heft in der Hand, fühlen sich ganz groß und reden dann wieder und irgendwo liegt man dann nieder, dabei wäre die Antwort zu leicht, wenn der einfach sagt, nicht genügend Sätzen, falsch verstanden. Es geht überhaupt nicht um den Sternenhintergrund, es geht ausschließlich um die Beziehung Erde und Sonne. Das heißt, der Frühjahrsknotenpunkt wird immer im Frühling sein, egal welches Tierkreiszeichen, welches Sternzeichen im Hintergrund sich abbildet. Das hat einfach nichts damit zu tun. Und das kann ich Ihnen auch ein bisschen veranschaulichen. Zunächst mal, über die Präzessionsbewegung, glaube ich, braucht man hier an dieser Stelle nicht allzu viel sagen. Sie ist halt einfach die Erklärung, warum dieser Frühjahrsknotenpunkt sich bewegt. Sie wissen, die Erde ist ein Kreisel, sie drehen am Kreisel und finden, die Achse des Kreisels rotiert. Das nennt man einfach die Präzessionsbewegung. Hat was damit zu tun, dass die Erdachse diese 23 Grad aus der Polaren heraus ist und führt eben zu dieser Situation, zu dem Phänomen des Wanderns, unter anderem auch des Polars, der Polachse entlang des Sternenhimmels oder anders gesagt. Alle paar tausend Jahre haben wir einen anderen Polarstern. Jetzt gerade da so um diese Zeit, ne, 2000 steht da, da ist halt gerade der Alpha-Stern vom kleinen Bären, der Polarstern. Und wenn Sie da zurückschauen, ein paar tausend Jahre zurück, ich hätte dann noch einen schönen Vertreter, da 12.000 Jahre zuvor hat man gesagt, na, die Vega in der Leier ist der Polarstern. Und wenn wir noch vorschauen, irgendwann wird es Gamma Cephei sein und so weiter und so fort. Bewegt sich der Polarstern, scheinbar, muss sich konsequenterweise eben auch die Situation, Schnittpunkt, Himmelsäquator und Ekliptik bewegen. Und das ist eben dieses Phänomen, wo wir sagen, der Frühjahrsknotenpunkt bewegt sich durch den Tierkreis hindurch. Und das hat in diesen 2000 Jahren so ungefähr diesen 30 Grad geführt. Aber wir haben ja verstanden, dass es um das in Wahrheit nicht wirklich geht, sondern dass der Tierkreis verstanden werden muss als die Beziehung zwischen Erde und Sonne. Rein naturwissenschaftlich betroffen. Hier ein bisschen eine Veranschaulichung dessen, was wir gesagt haben. Wir haben da die Sonne, das Grüne sind natürlich die Planetenbahnen. Wir haben da den Merkur, den flotten Merkur, Ja, und die Venus, übrigens wunderschöne Obensichtbarkeit von der Venus. Haben Sie sie in letzter Zeit gesehen?
Ja.
Wer hat die Venus nicht gesehen in der letzten Zeit? Schick uns sofort raus. Nein, okay, wir sind jetzt aber dort, bis die Schlechtwetterperiode vorüber ist. Okay, nach der Venus kommt dann schon, kommen wir, dann kommt der Mars, dann kommt der Jupiter. Jupiter, wunderschöne Obensichtbarkeit, immer noch. Wer hat den Jupiter in letzter Zeit gesehen? Okay. Durch eine Fernrohr vielleicht? Sie müssen es ändern. Ich möchte Ihnen schon raten und neu legen als Astronom, bevor Sie sich auch physisch mit dem Substrat, mit dem Sie arbeiten, da kriegen Sie einen ganz anderen Bezug dazu. Das hilft, bin mir ganz sicher. Weil Sie in Beziehung treten. Nicht nur symbolisch, sondern auch physisch. Wir denken in Bildern, wir fühlen auch in Bildern. Und das ist gut, wenn man ein Bild vor sich hat. Zum Beispiel, ich habe früher in einem großen öffentlichen Spital gearbeitet, was Unfallchirurg war, und habe natürlich immer wieder bei Kollegenschaft gebraucht. Dann muss man Internisten anrufen, da hebt irgendjemand ab und bei den Namen nicht halt kein Bild. Das ist dann irgendwer. Wenn aber jetzt jemand abhebt, wo ich ein klares Bild von mir habe, kann ich einen ganz anderen Bezug. Die Kommunikation wird eine andere sein, und wird alles viel unkomplizierter sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel um 2:30 in der Früh einen Internisten brauchen, den sie nicht kennen, würde ich sagen, was brauchst du von mir? Und wenn es aber jetzt der oder die ist, und man sagt, du, es tut mir leid, ich brauche das wirklich, dann wird der zur Verfügung sein. Das in Beziehung treten ist spannend, ist schön, ist hilfreich. Und schauen Sie sich die Planeten an. Ja, und jetzt haben wir hier die Perspektive ein bisschen gekippt und schauen also in der Ekliptik. Und wir können feststellen, ja, es stimmt, die Planeten bewegen sich wirklich weitestgehend alle in einer Ebene. Die ekliptikale Ebene. Gibt es natürlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Damit wollen wir uns jetzt aber nächstes Jahr aufhalten. Und wenn wir dann langsam das Sonnensystem ein bisschen verlassen und das Augenmerk auf den Himmelshintergrund richten und dort vielleicht auch die Sternbildlinien einblenden, dann sehen wir hier vertraute Bilder. Wir haben den Schützen, wir haben den Skorpion. Und schauen Sie mal, interessant. Die schauen immer noch ziemlich gleich aus, obwohl wir da jetzt schon einen halben Lichttag von der Erde entfernt sind. Also stimmt das nicht, was der Hager sagt. Die Sternbilder sind doch irgendwie mit uns ganz nah verwandelt. Aber dann muss man darauf sagen, ein halber Lichttag, das ist gar nichts in der Astronomie. Jetzt nehmen wir uns, fassen wir uns ein Herz und fliegen ein richtiges Stück weit raus, fliegen dann noch vorbei an den ganzen sogenannten Erdbahnkreuzern, und die kümmern wir uns heute auch weniger, sondern fliegen wir wirklich richtig weit raus und finden dann, wenn wir das tun, dass sie in ungefähr einem Abstand, wo jetzt die Voyager-Raumsonden sich befinden, schauen sie immer noch ziemlich gleich aus, aber ein paar Lichtwochen und ein paar Lichtjahre entfernt, sind immer nur Sternbildlinien. Schaut das einfach ganz anders aus. Jetzt haben wir die Perspektive wirklich verändert. Das, was wir vorher gemacht haben, das war, ich schaue zu Ihnen hin und ich habe hier eine gewisse Parallaxe, einen gewissen Raumwinkel. Und was ich bis jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach den Kopf ein bisschen hin und her bewegt. Ja? Halber Lichttag und so weiter. Jetzt sind wir Lichtjahre gefunden. Jetzt schaue ich von da her an, ich schaue das ganz anders. Jetzt haben wir die Perspektive dramatisch geändert. Jetzt können wir feststellen, okay, die Sternbilder und diese Tierkreiszeichen als Sternbilder, das sind ganz offensichtlich zweidimensionale Abbildungen auf unserer Schaubühne, dem Himmel, von ganz offensichtlich dreidimensional im Raum angeordneten Sternen. Physischer Bezug ist jetzt sehr schwer abzuleiten. Wenn wir es da annehmen, wir sind auf der Vega, bitte, wer kommt jetzt auf die Idee, dass dieses Sternzeichen hier, das Gelbe, ein sehr bekanntes ist, nämlich welches? Der große Wagen. Kein Mensch. Kommt auf die Idee zu sagen, das ist die große Bärin. Sie wissen, damals als Zeus, wo es der Streit war, die Spielin auf den Himmel verfrachtet hat, ihn ausgeschleudert hat, weil er endlich Ruhe haben wollte von seiner ewig nörgelnden und streitbaren Frau, weil sie wieder mal mit einer anderen verglichen hat, hat es einfach knapp in den Himmel geschmissen und ist zur großen Bärin geworden. Und der Bastard wurde zum kleinen Bären. Also, wir haben jetzt hier die Raumperspektive dramatisch geändert. Und das ist etwas, was man im täglichen Alltag auch immer wieder mal tun sollte. Wer von Ihnen kennt den Film Der Club der Toten Dichter?
Ja.
Genau. Da ist auch eine der Abschlussszenen jene, wo die Kinder, wo eines der Kinder aufsteht und das tut, was ihnen der Captain, oh Captain, beigebracht hat, nämlich einmal die Welt aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Auf den Desktop zu steigen und von dort in den Raum zu schauen. Das war eine wertschätzende Geste seiner Schüler. Und das ist genau das, was wir da machen können. Und die Astronomie, die Beobachtung der Natur, lädt uns ein dazu, es regelmäßig zu tun. Denn wir betreten die Räume, in denen wir arbeiten, jeden Tag gleich. Wir gehen durch die Tür, wir sehen immer die gleichen Winkel und übersehen möglicherweise genau das, was sich dahinter vielleicht abspielt. Wenn ich aber jetzt die Möglichkeit habe, mich woanders hinzustellen, vielleicht auf eine Leiter, und von dort einmal mit einem anderen Spotlight andere Perspektive einzunehmen, würde ich vielleicht etwas entdecken, was es wert ist, angeschaut zu werden. Oder anders gesagt, und es ist jetzt ganz egal, von welcher Seite es ist betroffen, aus der Sicht der Astronomen oder aus der Sicht der Astrologen. Beide sind eingeladen, ihre Perspektive immer wieder mal zu verändern, denn dann ist es möglich, dass man auch das andere, was man grundsätzlich eher vielleicht gerne ausgrenzt, einmal als Möglichkeit einräumt und integriert. Oder zumindest stehen lässt und sich anhört, was es dort zu hören und zu sehen gibt. Und wenn wir jetzt richtig weit rausfliegen, so bei einmal 30.000 Lichtjahre vielleicht, 40.000, dann geben uns ja diese Linien immer noch Auskunft, wo wir die Reise begonnen haben, nämlich das ist die Position des Sonnensystems, dann finden wir uns also hier in dieser Milchstraße, von der ich gesprochen habe, und dort hier ist das Zentrum. Da in der Mitte drinnen sitzt dieses superschwere schwarze Loch, ungefähr 30.000 Lichtjahre entfernt. Und da wollen wir uns jetzt noch einmal daran erinnern, dass die Umlaufgeschwindigkeit dieses Systems 1 Million, in die Richtung jetzt, 1 Million km/h beträgt. Und die Fliehkräfte müssen gigantisch sein. Und das superschwere schwarze Loch ist viel zu schwach, um diesen Sonnenorbit erklären zu können. Wenn die Naturwissenschaft immer wieder auftritt mit diesem apodiktischen Herrschaftsanspruch an Wahrheit, die Krone der Wahrheit, über die Krone der Wahrheit zu verfügen, dann können Sie ganz was Leichtes darauf entgegen und sagen, was wissen Sie schon von der Wahrheit? Wir haben gerade mit 4% des Universums geschrieben. 4%. Alles, was wir hier kennen, unsere Körper, die astronomischen Entdeckungen, alle Entdeckungen auf Erden, und zwar im gesamten elektromagnetischen Spektrum, nennt man sich mal nicht. Das sind 4% vom Universum. Die schwarzen Löcher helfen uns gar nichts. Im Verstehen von Stabilität, von so einer Milchstraße. Null. Das reicht nicht aus. Wir wissen nur deswegen, dass es 4% sind, weil uns der Rest abgeht an Materie, sprich Gravitation und Energie, um das, was wir beobachten können mit Teleskopen, erklären zu können. Wenn es diese sogenannte dunkle Materie und die dunkle Energie nicht gibt, dann sind es höchstens mal lustige Bilder, die keine Bedeutung haben. Das Komische ist nur, dass egal von welcher Perspektive wir auch von der Erde auch hinaus messen und immer wieder nachrechnen, immer wieder nachschauen, kommen wir immer auf das gleiche Ergebnis. Das, was wir da sehen, das ist keine Photoshop-Kreation. Es ist das Ergebnis eines dreidimensionalen Modells, basierend auf wissenschaftlichen Messdaten, gewonnen durch die erdgebundenen Fernrohre und die Himmelsteleskope. All diese Messdaten wurden gefüttert in einen Computer, der hat den Auftrag gehabt, ein dreidimensionales Modell zu entwerfen, und das ist das Ergebnis. Und wenn so etwas Schönes, Ästhetisches dabei herauskommt, kann es nicht falsch sein. Eine triviale Erklärung jetzt, gell? Die wissenschaftliche Erklärung ersparen wir uns. Aber das heißt, diese Messdaten, die wir haben, die sind valide, die sind zuverlässig. Sie können beliebig reproduzierbar immer wieder dargestellt werden. Und trotzdem sind es nur 4%. Das heißt, wenn jemand zu Ihnen sagt, als Astrologe, was wisst ihr schon? Können sagen, was wisst denn ihr schon? Wir reden ja gerade mal von 4% des Universums, der Rest ist unbeobachtbar. Wir haben zwar jetzt im CERN einen ganz starken Hinweis gefunden, dass es diese dunkle Materie gibt, dieses Higgs-Boson ist entdeckt, aber wir haben gerade mal damit eine weitere Tür aufgestoßen in einen Raum, dessen Dimensionen wir nun nicht wirklich abschätzen können und die Inhalte noch nicht sehen können. Ja, und dieses Wissen, das wir da so schön darstellen können heute mit naturwissenschaftlichen Methoden, ist eigentlich ein alter Hut. Und das finden wir, egal wo wir nachschauen, hier ist zum Beispiel das Ischtar-Tor aus Mesopotamien, egal wo wir nachschauen, auf allen Kontinenten finden wir Evidenz dafür, dass der Mensch sich mit den Sternen nicht befasst hat, mit der Natur befasst hat, in Beziehung getreten ist und aus dieser Beziehung hat die Natur den Menschen bereichert und beschenkt, mit Inhalten. Und so hat es der Giordano Bruno gemacht. So hat es der Giordano Bruno gemacht, denn der hat anhand von intuitiver und inspirativen Nachschauen und Nachsinnen all das herausgefiltert und herausgezogen, was er dann zum Besten gegeben hat. Er war der Erste, der die anderen Sterne des Sonnen identifiziert hat. Er war der Erste, der Planeten jenseits des großen Grenzsetzers Saturn vorausgesagt hat. Er hat gewusst, dass die Erde abgeplattet sein muss aufgrund der Umlaufgeschwindigkeit und hat eben diesen ganz kardinal bedeutsamen Spruch getan, dass die Sonne nur eines von Myriaden von Sternen ist in einem Universum, das keine Grenzen kennt. Heute können wir das naturwissenschaftlich gut darstellen und abbilden und die großen Naturwissenschaftler der heutigen Zeit bestätigen genau das, was Giordano Bruno im 16. Jahrhundert gesagt hat. Aber mit seiner Erkenntnis hat er sich natürlich mit den Wachthabern seiner Zeit angelegt und es ist ihm schlecht vergangen dabei. Er wurde zunächst mal 7 Jahre in den Bleikammern der Innsbruck eingesperrt und am 17. Februar 1600 am Campo de Fiori in Rom als Ketzer verbrannt, um 400 Jahre später vom päpstlichen Kulturrat rehabilitiert zu werden. Denn Giordano Bruno war ja ein ganzheitlicher Denker und war auch ein Vertreter der Lehrinhalte eines seiner großen Lehrer, er hat ja die vorsokratischen Philosophen seine Brüder genannt, Pythagoras, einer der Vertreter der Seelenwanderung, sprich der Reinkarnation. Das war für ihn ein integraler Bestandteil der Wahrheit. Und es wäre sehr, sehr spannend, eine Welt heute erleben zu dürfen, die einen Giordano Bruno auf den Lehrstuhl für Mathematik in Padua gesetzt hat, im Jahre 1583. Man hat sich gegen ihn entschieden und ein Jahr später den Galilei dorthin gesetzt. Galilei war anfressen auf die Zeit und war anfressen darüber, dass man sehr vieles sehr schwammig und unklar definiert hat in der Naturbeobachtung und hat gesagt, ab jetzt wird alles, was nicht mit 5 Sinnen gefasst wird, aus dem Weltbild hinausgeschmissen. Das lateinische Wort für hinausschmeißen ist Objektare. Es wurde objektiviert. Objektivierungsverfahren sind ausgrenzende Verfahren. Sie haben riesen Vorteile, sie sind ein super Filter, sie haben einen ganz großen Nachteil, sie machen Bilder. Und so gut es Galilei gemeint hat, weil er gesagt hat, wir müssen jetzt mal irgendwo Spreu vom Weizen trennen, so schlecht hat seine Nachfolgerin gemacht, denn wenn wir dann anschauen, was danach noch gekommen ist, zum Beispiel Descartes, der gesagt hat, menschliches Dasein kann man reduzieren auf Denken, ich denke, also bin ich, dann müssen wir uns, wenn das Gültigkeit hätte, dann sind sie alle völlig sinnlos als Astrologen. Ja. Nicht, dass sie nicht denken, aber ein Hauptbestandteil wird schon wohl eines sein, nämlich auf einer emotionalen Ebene sich mit ihren Klienten auseinanderzusetzen und es hätte dort keinen Bestandteil. Das heißt, es wird der Mensch reduziert auf einen Kopf mit Beinen und Armen vielleicht. Ja. Und das, was ganz wichtig ist, wurde begonnen damals auseinanderzuzerren, nämlich Vernunft, Verstand mit Gefühl und emotionaler Begegnungsfähigkeit. Ja, wir finden also auch in Österreich Evidenz dafür, dass wir seit Zehntausenden von Jahren uns mit den Sternen nicht befassen. Wir sehen hier eine Swastika, ein Feuerrad, ein Sonnenrad, ein altes Symbol für eines der ältesten Symbole der Menschen überhaupt, für die Verbeugung vor dieser solaren Kraft. Wir haben hier eine ganze Reihe von weiteren Symbolen und die finden sich also entsprechend von Friedrich Cornelius und Herbert Köhn sogar in Felsbildern, in Piktographien in Österreich, in Oberösterreich gibt es da ein paar Höhlen, in denen man das gefunden hat. Und Raffaello Santi hat in seinem Bild über die subtilen Hintergründe diese vorsokratischen Damen und Herren versammelt, die also dafür gestanden sind, dass sie auch jenseits der 5 Sinne bereit waren, nachzuschauen und nachzuspüren, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Jemand, der das, was Pythagoras vorweggenommen hat, nämlich auf die Frage seiner Schüler, wie kann man das Universum verstehen, was ist der Schlüssel im Universum, nämlich seine Antwort war, es ist die Zahl. Das war sehr abstrakt. Da hat sich Johannes Kepler darum bemüht, das mathematisch Ausdruck zu verleihen.